Seid herzlich gegrüßt an diesem Abend. Das Thema der Freizeit ist ja bekannt. Wir sollen wachen. Darum wacht, sagt Jesus. Und Thema für heute Abend finden wir im 1. Thessalonicher Brief. 1. Thessalonicher Kapitel 5. Da klingt es so ähnlich. Im 6. Vers, da heißt es, so lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Das möchte ich heute Abend betonen. Lasst uns wachen und nüchtern sein. Einerseits selbstverständlich, andererseits natürlich gar nicht, denn wenn wir das irdisch nehmen, ist ja ganz schön und gut, dass wir schlafen und schlafen können. So hat Gott uns erschaffen. Und das ist, glaube ich, ganz gut so, weil sonst würden wir wahrscheinlich durchdrehen. Ja, wenn wir nicht schlafen, wenn wir ständig was machen und tun, so ist der Mensch. Ne? Und deshalb ist es auch gut, dass man auch mal schlafen muss und schlafen darf. So hat Gott uns erschaffen, das ist richtig so. Allerdings im Geistlichen dürfen wir nicht schlafen, gar nicht. Also geistlich dürfen wir nicht einschlafen. Und das sagt Gott uns auch ganz klar an vielen Stellen in der Bibel, auch hier. Wir sollen nicht schlafen, wir sollen wachen und nüchtern sein. Hier steht noch dieses Wort nüchtern. Was ist nüchtern? Also ganz grob gesagt das Gegenteil vom Betrunkensein. Also wenn man so irgendwie ganz daneben ist. Man schläft zwar nicht, versteht aber recht wenig, wenn man betrunken ist. Also, und nüchtern ist genau das Gegenteil davon. Das möchte ich heute Abend betonen. Und ich denke, das Problem ist oft so, dass wir deshalb schnell einschlafen und nicht nüchtern sind, weil wir vielleicht die Gefahr nicht so vor Augen haben. Und das möchte ich im ersten Teil betonen, warum das eigentlich so gefährlich ist, dass wir, wenn wir nicht wachen. Und im zweiten Teil möchte ich etwas aufgreifen aus der Rede von Jesus. Da hat er viele Dinge aufgezählt, was es heißt, ganz konkret geistlich wach zu sein. Denn die Frage stellt sich vielleicht ja auch, ja, wenn man das oft hört, wir sollen geistlich wachen, stellt sich die Frage, ja, was ist das genau? Und dann im zweiten Teil möchte ich ja so ein Beispiel aufgreifen aus dem, was Jesus gesagt hat. Es ist ein weites Feld, es umfasst sehr viel, was es bedeutet, geistlich wach zu wachen und nüchtern zu sein. Aber zunächst mal die Gefahr. Weil wenn man die Gefahr jetzt nicht so versteht, dann ist es hier rein und da raus. Das ist auch im Irdischen so. Ja? Wenn ich nicht verstehe, was Strom ist und wie das gefährlich ist, in bestimmten Fällen, so wie die Kinder, ja? Ja, dann macht man da was rum, bis man dann vielleicht auch tot ist. Ja? Dann gibt es Stromschlag und dann ist vorbei. Es gibt Sachen, die macht man nur einmal, und dann nie wieder. Ja, dann ist vorbei. Und so ist es auch im Geistlichen. Und deswegen sollen wir auch diese Gefahr sehen. Im Irdischen ist es ja zum Beispiel so, mit dem Nüchternsein, wenn der Mensch Alkohol trinkt, wird er betrunken. Das werden uns auch alle Ungläubige bestätigen, die das tagtäglich machen oder ab und zu mal machen. Das werden uns ungläubige Ärzte bestätigen. Und das ist einfach so. Also ist man dann nicht mehr nüchtern. Und das ist gefährlich. Warum ist das gefährlich, wenn einer betrunken ist? Vielleicht war früher schon mal jemand in seinem alten Leben mal betrunken. Vielleicht habt ihr schon mal Betrunkene gesehen. Wie sind diese Leute so? Also sie wissen alles und sie können alles. Und das ist das Problem, ja? Sie meinen, sie können alles. Und dann passiert etwas, ja? Weil sie nicht einmal gerade laufen können. Meinen aber, jetzt können sie auch fliegen und Auto fahren, sie können alles. Das ist ja das Problem. Man ist nicht nüchtern. Man kann ja die Dinge, die da sind, nicht richtig einschätzen. Man ist total daneben, so kann man es auch sagen. Man versteht nicht, was um einen geschieht. Ja? Und das ist betrunken sein, also nicht nüchtern. Und das ist zum Beispiel auch für junge Leute eine große Gefahr. Die sind dann natürlich auch die Helden, ja. Und wie ist das? Man trinkt ein Gläschen und was passiert? Gar nichts. Gar nichts passiert. Da denkt man, naja, es passiert ja nichts. Noch ein Gläschen, ein zweites. Was passiert jetzt? Immer noch nichts. Und da denkt der junge Mensch, ja, der junge Mann vielleicht oder junge Frau, ach, das ist ja, die anderen, die übertreiben ja immer, müssen sagen, ach, das ist ja so schlimm und überhaupt und betrunken sein, also noch ein drittes. Und was passiert dann? Immer noch nichts. Und dann, und das ist ja die Gefahr, man kann ja diese Gefahr gar nicht einschätzen, man hat ja auch keine Erfahrung auf diesem Gebiet, ist total naiv, glaubt alles, was einem gesagt wird, und dann, so ungefähr, ne? Und dann bist du weg. Sind ja auch die letzten Hirnzellen sozusagen eingeschlafen, bildlich gesprochen. Und man versteht gar nichts mehr. Von jetzt auf gleich ist der Mensch weg. Ist ein ganz anderer Mensch. Redet Viruszeug und macht ganz dumme Sachen. Und warum passiert es? Warum passiert es auch jungen Leuten so oft? Weil man diese Gefahr nicht kennt und total falsch einschätzt. Man denkt, naja, passiert ja nichts, kann man machen. Im Geistlichen genau das Gleiche. Und ich lese euch eine Stelle noch, dürft ihr auch aufschlagen, lesen wir zusammen aus den Sprüchen. Da geht es auch um dieses Betrunkensein. Und das wollen wir dann auch gern auf das Geistliche übertragen. Wir lesen mit euch Sprüche 23 ab Vers 29. Sprüche 23 ab Vers 29. Wer hat Ach und wer hat Weh? Wer hat Streit? Wer hat Klage? Wer hat Wunden ohne Ursache? Wer hat trübe Augen? Die, welche spät aufbleiben beim Wein, die einkehren, um Würzwein zu kosten. Schau nicht darauf, wie der Wein rötlich schimmert, wie er im Becher perlt. Es gleitet leicht hinunter. Zuletzt aber beißt er wie eine Schlange und sticht wie eine Otter. Deine Augen werden seltsame Dinge sehen und dein Herz wird verworrenes Zeug reden. Du wirst sein wie einer, der auf hoher See schläft und wie einer, der oben im Mastkorb liegt. Man hat mich geschlagen, aber es tat mir nicht weh. Man prügelt mich, aber ich merke es nicht. Wann werde ich aufwachen? Ich will es weiter so treiben, ich werde ihn wieder aufsuchen. Ja, hier in Bezug ganz direkt auch auf Alkohol, auf Wein. Und was lesen wir hier? Erstens, Alkohol ist trügerisch. Es ist nicht so, wie es aussieht. Und deswegen schau nicht, wie es schön glänzt im Becher. Sieht ja vielleicht schön aus, schöne Farben. Es glänzt, aber es ist trügerisch. Punkt 2. Es beißt wie eine Schlange. Und das ist das, was diese Sache so gefährlich macht. Man hat es runtergeschluckt, es gleitet schön herunter, heißt es hier, ja? Ah ja, da wird einem vielleicht so warm, könnte man meinen, ja? Und dann zeitversetzt, und das ist ja die Gefahr, die man unterschätzt. Und dann zeitversetzt schlägt es zu. Es beißt wie eine Schlange. Das ist das Zweite. Das Dritte ist, es führt zur Sünde. Hier heißt es schwarz auf weiß, du wirst wirres Zeug reden. Und dein Herz wird verworrenes Zeug reden. Du wirst sein wie einer, der auf hoher See schläft. Und davor heißt es ja noch, deine Augen werden seltsame Dinge sehen und dein Herz wird verworrenes Zeug reden. In anderer Übersetzung heißt es auch perverses Zeug reden. Und so kann man das sehr wohl übersetzen. Auch Luther-Übersetzung ist da viel direkter. Das ist das, wenn der Mensch dann betrunken ist. Und so steht es hier. Das sind die Folgen. Und viertens, das kann man vielleicht auch noch sagen, es macht auch süchtig. Und er sagt, wenn ich aufwache, dann will ich es wieder aufsuchen. Er will es wieder machen. Macht süchtig. Das ist ein sehr starkes Bild hier in der Bibel für das, was es heißt, betrunken zu sein. Nicht nüchtern zu sein. Wenn der Mensch nicht nüchtern ist, dann kann er das, was um ihn geschieht, gar nicht so richtig einschätzen. Und so ist es auch im Geistlichen, wenn wir durch bestimmte Dinge sozusagen betäubt werden oder ja, so wie betrunken werden, dann können wir ganz klare Dinge, die vielleicht im Wort Gottes auch stehen, nicht einschätzen. Wir wissen gar nicht, was die Sache ist. Und Da gibt es noch eine Gefahr. Ich nehme das jetzt zunächst mal ganz irdisch und dann übertrage ich das auf das Geistliche. Wie ist es irdisch, wenn einer betrunken ist? Wo sitzen diese Leute? Also in der Regel sitzen sie ja nicht mehr, ne? Sie liegen. Wo liegen sie denn? Unter dem Tisch buchstäblich. Der Mensch hat es nicht mehr im Griff. Er kann nicht laufen, er ist betrunken. Und er bleibt da liegen, wo er hinfällt. Gibt es auch ein Wort in der Bibel. Ja, so wie ein Baum. So wie es hinfällt, da bleibt es auch liegen. Und das ist dann eine große Gefahr für viele Menschen, die betrunken sind und so durch die Stadt laufen, draußen sind. Sie fallen hin und sie schlafen ein. Und er merkt das ja nicht einmal. Er denkt, mir ist ja so warm. Ja. Er legt sich hin, im Winter, draußen, auf dem kalten Boden und realisiert das überhaupt nicht. Und das ist tatsächlich so. Das ist ja nicht so, dass die Christen das sagen. Das sagen euch auch die Ungläubigen, werden es bestätigen, auch die Ärzte. Er denkt, mir ist ja so warm. Ich lege mich dahin in mein Bett und liegt auf dem Boden, auf dem nackten Boden, in der Kälte. Und noch schlimmer, er schläft ein. Draußen, wo es kalt ist. Und was passiert dann mit dem Menschen? Man ist sehr schnell tot. Warum? Der Körper kühlt sich ab, da kommt ja diese Unterkühlung, also nicht Erfrierung. Erfrieren kann man ja auch irgendwo in den Bergen, wo es viel Schnee gibt. Man kann ja auch erfrieren, aber man kann ja auch unterkühlen. Und dann ist man auch tot. Ab wann ist man tot? Wie viel Grad braucht man nach unten, bis die Innenorgane versagen? Was meint ihr? Also ich kann euch eins verraten, nach oben ist die Grenze deutlich größer. Nach unten, also wenn 36 normal ist, dann ist ab 35 ist man eigentlich schon erledigt sozusagen. Innenorgane fangen an zu versagen. Und das ist die große Gefahr, dass man einschläft, da wo es gefährlich ist. Aber der Mensch kann das gar nicht einschätzen. Er ist betrunken, er ist nicht nüchtern. Und so ist es auch im Geistlichen. Wenn ich nicht nüchtern bin, denke ich, ach ja, das ist alles halb so schlimm. Und da beißt auch keine Schlange, da kann man ja auch hingehen, da kann man gewisse Dinge machen, das ist ja halb so schlimm. Und dann ist man total daneben und da legt man sich irgendwo hin, buchstäblich sozusagen, bleibt irgendwo sitzen, wo Sünde ist, kann das überhaupt nicht mehr einschätzen, was da eigentlich los ist. Und dann schläft man ein. Und das ist die große Gefahr. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir davor schon überlegen und davor uns warnen lassen und sagen, ja, ich möchte auch wach bleiben. Denn wenn ich einschlafe, dann bin ich eingeschlafen. Und dann bleibe ich irgendwo liegen. Vielleicht noch ein Beispiel auch für junge Leute, weil die dann doch auch solche Gefahren unterschätzen. Da habe ich mal einen jungen Mann kennengelernt, der war gerade mal 17. Total unerfahren auf diesem Gebiet, hat nie Alkohol getrunken. Und dann hat er das zum ersten Mal gemacht, so mit seinen Freunden, mit 17. Und was ist passiert? Dann sind sie betrunken raus. Dann ist er irgendwo betrunken liegen geblieben, buchstäblich. Seine Kumpels haben das auch nicht gemerkt, sind weitergelaufen. Und dann ist er irgendwo liegen geblieben. Und Gott sei Dank hat den einer gesehen und Notarzt angerufen. Und dann war das so ein Notfall und das habe ich dann mitbekommen. Und dann hat man gerade so noch gerettet, weil er war unterkühlt. Total unerfahren. Ach, das ist ja doch nicht schlimm. Macht zwei Gläschen, drei. Und dann ist er irgendwo so buchstäblich liegen geblieben und es war gerade so noch, dass man den gerettet hat. Er dachte, das ist ja halb so schlimm alles. Und die Kumpels haben es natürlich bestätigt, dass es halb so schlimm ist, aber dann war das doch schlimm. Wenn wir zum Beispiel auch die Bibel aufschlagen, da lesen wir von der Tochter Jakobs, Dina. Sie hat gedacht, ich gehe mal hin und gucke, was da so in der Stadt los ist. Ich denke nicht, dass sie sich was ganz Böses gewünscht hat und dass ihre Familie so viel Leid dann erfahren muss und auch ein anderes Volk und so viele Menschen dann leiden müssen. Ich denke nicht, dass sie das mit diesem Ziel gemacht hat. Aber so naiv und einfach, na, ist ja doch nicht schlimm. Ich gehe mal hin und gucke, was da los ist. Und dann sind viele junge Mädchen am nächsten Tag ganz anders aufgewacht. Das wollen wir jetzt nicht vertiefen, aber das ist ja das. Na, man denkt, da passiert ja nichts. Und dann ist man nicht mehr nüchtern und dann ist man nicht mehr wach und dann kann auch der Feind, jetzt wenn wir geistlich sprechen, auch kann der Feind mit dir machen, was er will eigentlich, ja? Und das ist die große Gefahr. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir das sehen, dass wir nüchtern bleiben. Ganz wichtig. Und dass wir nicht einschlafen. Und wir haben ja hier ganz am Anfang gelesen, ich lese es noch einmal. Ja, so lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Ja, und jetzt vielleicht noch doch ein Beispiel aus der Bibel, was es heißt, geistlich zu wachen und nüchtern zu sein. Jesus hat sehr viel dazu gesagt. Und ganz wichtig sind da natürlich zwei Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium. Diejenigen, die Bibel lesen, kennen dieses Wort, also Matthäus 24 und 25. Das sind zwei Kapitel, die sehr deutlich warnen. Da hat Jesus einige Dinge aufgezählt, die gefährlich sind. Und da müssen wir einfach wachen, hat Jesus auch in diesen Kapiteln gesagt, mehrmals. Und in Bezug auf diese Dinge sollen wir auch nüchtern bleiben. Ich greife eins auf, nämlich die falschen Christusse. Tatsächlich in Plural, also Mehrzahl. Nicht der falsche Christus, sondern falsche Christusse oder Antichristen. Viele Antichristen und viele falsche Christusse gibt es. Und denkt vielleicht einer, naja, habe noch nie einen getroffen, noch nie was davon gehört. Aber das glaube ich nicht. Du hast schon solche Leute getroffen, ganz gewiss. Nicht nur einmal. Und da sagt Jesus ganz klar, in Matthäus 24 lesen wir gleich, passt auf, es ist ein Betrug und da sollen wir wachen. Lesen wir Matthäus 24 ab Vers 23. Hier spricht Jesus: Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus, oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in den Kammern, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz von Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wo das Ass ist, da sammeln sich die Geier. Wenn Jesus Christus kommt, sehr vereinfacht gesagt, dann werden wir das schon mitbekommen. Wenn aber Menschen kommen und sagen, oh, pass auf, Jesus ist schon erschienen, dort in der Wüste. Ich habe schon solche Leute reden hören. Dort in der Wüste. Geht dahin, da ist Christus. Und Jesus hat gesagt, geht da nicht hin. Und wenn euch jemand sagt, da ist er, in diesen Kammern, in einem geheimen Zimmer, ein geheimer Ort, dort ist Jesus, geh dahin. Wir warten doch auf Jesus, dass er wiederkommt, oder? Und dann sagt einer, dort ist er. Jesus hat aber gesagt, geht nicht und glaubt es nicht. Also wir dürfen auch durchaus nicht glauben, wenn Satan uns etwas sagt. Wir müssen sogar nicht glauben. Wir dürfen nur das glauben, was Gott sagt, was Jesus gesagt hat. Und das ist zum Beispiel so eine große Gefahr. Ich will das jetzt nicht vertiefen, das wäre jetzt ein Thema für sich. Es gibt so viele Irrlehren, die auch in diese Richtung gehen und Menschen verwirren und sagen, Jesus ist schon gekommen, aber es sind falsche Christusse und was auch hier ganz wichtig ist, falsche Propheten werden hier erwähnt und wir lesen in der Bibel, dass schon damals diese falsche Christusse gab. Also es ist ja nicht so, dass die Zeit noch irgendwann kommen wird, dass es so sein wird, diese Verwirrung, sondern sie war schon damals und ist auch heute. Und wir lesen mit euch 1. Johannes 2, 1. Johannes 2, 18. Hier lesen wir auch ganz klar, schwarz auf weiß, Kinder, es ist die letzte Stunde, spricht Gott auch damals schon, die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten, und daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Gott sagt in seinem Wort ganz klar und deutlich, es sind jetzt, ja, ich betone es noch einmal, es sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Damals schon. Gab es diese Verwirrung Und die war nicht klein, wenn wir die Bibel genau lesen in Bezug auf diese Frage, wann Jesus wiederkommt. Die Verwirrung war groß und Gott sagt, passt auf, bleibt nüchtern und wachsam. Und dieses Wort, also ein Präfix ist das Anti, im Griechischen bedeutet nicht nur gegen, sondern anstelle von. So kann man das auch übersetzen in manchen Fällen. Also der Antichrist ist der, natürlich ist er gegen Christus, Antichristus, aber Anti bedeutet es anstelle von Christus. Er möchte an seiner Stelle sein. Und Satan sagt, ihr Gläubige, wartet auf Messias, ihr wartet auf sein Wiederkommen, auf Jesus, dass er wiederkommt. Und dann kommt er und sagt, hier, bitteschön. Da ist er gekommen, dort in der Wüste. Und deswegen müssen wir aufpassen. Das war schon damals so und ist auch heute nicht anders. Und wenn man das genau liest, zum Beispiel, ich habe aus dem ersten Thessalonicher Brief schon gelesen, und der erste und sogar der zweite Thessalonicher Brief, die sind eigentlich so, wenn man es genau nimmt, da gibt es ein zentrales Thema. Und dieses Thema ist die Wiederkunft von Jesus Christus. Und wenn wir diese zwei Briefe mal vielleicht so am Stück lesen, werden wir sehen, dass da ganz zentral ist, dass Gott zu uns sagt, lasst euch nicht verwirren. Christus ist noch nicht gekommen. Damals schon war die Verwirrung da. Und die Thessalonicher, ich will das jetzt nicht so vertiefen, aber es wäre jetzt wirklich ein Thema für sich, die waren tatsächlich buchstäblich verwirrt, die Gläubigen dort, und haben gesagt, wie, die Auferstehung der Toten war schon, Christus ist schon gekommen und wir sind noch da und was ist los? Und da musste Gott eingreifen und sagen, bleibt wachsam, prüft die Geister und glaubt es nicht, was euch die anderen, die falschen Propheten sagen. Da muss man wachsam sein. Und das sehen wir vielleicht auch dann jetzt auf einmal, wie wichtig das ist, dass man auch geistlich nüchtern bleibt, wachsam bleibt. Auch 1. Johannes 4, hier wird es auch nochmal ganz deutlich gesagt. Und das ist eben so ein Beispiel dafür, was es heißt, geistlich zu wachen und nüchtern zu sein. 1. Johannes 4, Vers 1. Hier heißt es, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Viele, damals schon ausgegangen. Auch damals gab es schon viele Propheten, die nicht von Gott waren. Deswegen prüft die Geister. Und dann heißt es, daran erkennen wir den Geist Gottes. Wie erkennt man, ob einer von Gott ist oder nicht? Doppelpunkt hier. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist oder das Antichristliche, von dem ihr gehört habt, dass es kommt und jetzt schon in der Welt ist. Ganz klar nochmal, jeder, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch in diese Welt gekommen ist, ist vom Antichristen. Man kann vielleicht sagen, ja, das ist aber nicht so ganz nett, was da einer sagt. Aber so steht es in der Bibel und da heißt es, wir sollen wachen und nüchtern bleiben. Jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, ist nicht von Gott. Das ist eigentlich die Weihnachtsbotschaft, ja? Weihnachtsbotschaft, wenn man sie so bezeichnen kann, besteht darin, dass Jesus Christus, Gott selbst, wurde Fleisch. Dieses Wort war Gott und Gott wurde Fleisch. Dieses Wort wurde Fleisch. Jesus Christus, Gott selbst, kam in diese Welt, um uns zu erlösen. Also erstens, Jesus Christus ist Gott. Ich sage es mal ganz direkt an dieser Stelle. Nicht so, wie die Zeugen Jehovas sagen, dass es ein Geschöpf ist, dass es ein Engel ist. Jesus Christus steht hier, ist Gott. Und jeder, der das nicht so bekennt, dass Gott selbst im Fleisch in diese Welt gekommen ist, ist nicht von Gott. So sollen wir die Geister prüfen. Da heißt es, prüft die Geister und wie man sie prüft. Und jeder Geist, der das bekennt, dass Jesus tatsächlich im Fleisch gekommen ist, ist aus Gott. Das sollen wir auch immer wieder betonen. Die Verwirrung ist sehr groß, auch heutzutage, wie gesagt, da gibt es auch genug Menschen, die sagen, Christus sei schon gekommen. Aber da müssen wir einfach wachen und aufpassen. Und wie gesagt, der erste und der zweite Thessalonicher Brief, das ist auch so ein Thema für sich. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir das vielleicht auch mal am Stück lesen und nicht einfach zwei oder drei Verse, bevor man einschläft. Ja? Da ist es ja manchmal nicht so, hat man nicht so viel von dem, was Gott uns sagt. Gott warnt uns ganz klar in seinem Wort sehr oft, auch Matthäus 24 und 25, wie gesagt, da auch ganz klar. Und wir sollen die Gefahren sehen. Das war jetzt nur ein Beispiel aus dem, was Jesus gesagt hat. Es gibt noch andere Themen, das wird jetzt aber zu weit führen. Und ich denke, es ist uns klar geworden, was es heißt, nüchtern zu sein, was es heißt, auch geistlich zu wachen. Wir sollen uns in das Wort Gottes vertiefen und es so machen, wie Jesus es gemacht hat. Er hat sogar für seine Feinde gebetet, hat seinen Feinden sogar vergeben. Er konnte mit den andersdenkenden Menschen sehr gut umgehen. Die haben das, gewisse Dinge ganz anders gesehen als Jesus. Und sie waren gegen ihn. Aber er hat sie geliebt. Und er hat dann ganz klar gesagt, was Gottes Wille ist. Und so sollen wir es auch tun. Wir sollen nicht mit allem einverstanden sein, was wir hören in dieser Welt. Wir sollen die Menschen lieben, für diese Menschen beten. Und wenn es darauf ankommt, dass wir buchstäblich vielleicht gequält und getötet werden, so wie es Jesus erging, da sollen wir auch diesen Menschen vergeben. Das ist der christliche Weg. Aber gleichzeitig, was hat Jesus gemacht? Gleichzeitig seiner großen Liebe. Er hat gesagt, es gibt nur diese eine Wahrheit. Und die ist so und so. Ja? Und dann lesen wir das im Evangelium, was die Wahrheit ist. Und Gott selbst ist die Wahrheit. Und deswegen müssen wir da ganz klar bleiben. Wir dürfen da nicht so einschlafen, und manchmal ist es ja so, das ist ja viel einfacher, so menschlich gesehen nett zu sein, nicht zu widersprechen und nicht auffallen. Naja, egal, was der andere da glaubt, soll er halt glauben, jeder glaubt, was er will und so. Nein, das ist nicht der biblische Weg. Wir sollen schon ganz klar sagen, das ist nicht der Christus, an den ich glaube. Ich glaube an den Christus, der Gott selbst ist, der im Fleisch gekommen ist, gekreuzigt wurde für meine Sünden und für deine. Und der von den Toten auferstanden ist. Das sollen wir dann schon aber ganz klar sagen, weil die anderen Sachen, das sind falsche Christusse. Das ist jetzt nicht nur meine Meinung, so steht es in der Bibel mehrmals. Die Antichristen im Plural, Mehrzahl, falsche Christusse. Oder ein anderes Evangelium, heißt es an einer Stelle, ja? Ein anderes Evangelium. Nein, das soll uns nicht verführen. Da müssen wir wachen und beten und natürlich ganz wichtig, dass wir einfach bei diesem Wort bleiben, denn ich denke, der Mensch von sich aus, der ist gar nicht in der Lage, in dieser Zeit zu bestehen. Einerseits, vielleicht klingt ein bisschen traurig und nicht besonders motivierend, aber in Gott dürfen wir dann doch sagen, also in Gott, mit Christus können wir alles. Aber ohne Christus, sagt Jesus, ohne mich könnt ihr nichts. Und es ist auch so, wir werden total durcheinander. Wir werden nicht mehr nüchtern bleiben geistlich, wir kommen durcheinander und wir werden das Ziel nicht erreichen. Aber wenn wir zu Gott kommen und sagen, Herr Jesus, sei mir Sünder gnädig, hilf mir wach zu bleiben, geistlich wach zu bleiben, nüchtern zu bleiben, dann schenkt Gott auch das und dann ist es auch in Gott möglich, dass wir bis zum Ziel, ja, dass wir bis zum Ziel schaffen. Ich lese ganz abschließend noch aus diesem ersten Thessalonicher Brief. Jetzt ohne Kommentare, einfach noch als Schlusswort einige Verse aus diesem Brief. Eins davon haben wir schon gelesen, das war so der zentrale Vers für diese Predigt. Also 1. Thessalonicher 5, Kapitel 5, ab Vers 4. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie es auch tut. Amen.